Ja, ich wünsche euch ein schönes, ein frohes Pfingstfest. Und zu Ostern sagen wir ja immer, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir könnten ja Pfingsten auch sagen, der Heilige Geist ist auf alle, die an Christus glauben, herabgekommen, auf alle, so wahr Gott lebt. Das war jetzt ein bisschen langer Satz, ne? Der war... Aber das ist wunderbar. In 2006, da hat es eine Umfrage des MNIT-Instituts gegeben über die geistliche Bedeutung des Pfingstfestes. Und damals 54% aller Befragten, es war eine repräsentative Umfrage, wussten nicht, was die religiöse Bedeutung des Pfingstfestes ist oder gaben falsche Antworten. Da waren einige, die dann das Pfingstfest mit Christi Himmelfahrt verbanden oder mit der Auferstehung Jesu oder mit der Kreuzigung oder mit Maria Himmelfahrt und solche Dinge. Und ich denke mal, diese 54% haben sich in den letzten Jahren noch gesteigert, davon gehe ich mal aus. Aber, liebe Gemeinde, auch in den christlichen Kirchen, und das schließe ich mal unsere freikirchlichen Gemeinden und freien Gemeinden durchaus ein, hat der Heilige Geist manchmal fristet er manchmal ein Schattendasein. Er tritt manchmal in den Hintergrund, weil das so etwas Abstraktes ist für viele. Nicht so konkret wie der Sohn Gottes, der ja in Menschengestalt auf die Erde kam. Das ist nicht so richtig zu fassen, den kann man nicht so richtig greifen, denken viele. Und manche verbinden sogar Unseriöses mit ihm, wenn sie an irgendwelche unbiblischen, charismatischen Dinge denken. Dabei, liebe Gemeinde, wenn der Heilige Geist nicht wäre, dann wärst du nicht hier, dann wären wir nicht hier, dann gäbe es diese Gemeinde nicht und es gäbe keine Gemeinde weltweit. Gott hätte keine Gemeinde gegründet. Dann würden wir nicht das offenbart haben, was Gott uns über das Wesen Gottes, über sein Wesen, über seine Liebe, über das Evangelium offenbart hat, dann hätten wir es nicht und wir würden es noch weniger verstehen. Der Heilige Geist. Deshalb möchte ich gerne heute unsere Predigtreihe Jesus Christus und das Evangelium im Alten Testament fortsetzen. Das steht jetzt nicht im Predigtplan, aber es ist dennoch eine Fortsetzung. Wir haben ja schon das allererste Evangelium gehört, in irgendeiner Predigt vor Wochen, nämlich in 1. Mose 3,15. Da, wo der Nachkomme Evas, nämlich Jesus Christus, der Schlange, den Kopf zertreten hat. Das erste Evangelium, so wird es immer genannt. Jetzt habe ich noch ein Evangelium gefunden, das noch früher ist. Das direkt im 1. Mose Kapitel 1 steht, Vers 2. Und da heißt es, ich schlage es mal auf, damit ich es hier nicht ganz falsch zitiere. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Muss man das anmachen? Ja, das wäre gut. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ein noch früheres Evangelium. Ich möchte euch das gerne aufschließen. Das Evangelium, die Predigt gliedert sich automatisch, nämlich erstens mal der Zustand der Erde, die Erde war wüst und leer. Zweitens, dann kam der Geist Gottes und drittens, er schwebte über den Wassern. Das sind die drei Punkte. Und dann haben wir noch einen Ausblick auf das Neue Testament. Erster Punkt, die Erde war wüst und leer. Erde war wüst und leer. Da steht, viele wissen das, da steht im Hebräischen Tohu wa Bohu. Im Griechischen Chaos Übrigens, das Gegenteil von Chaos ist Kosmos. Und die Bedeutung von Kosmos, die werden wir nachher noch unterstreichen und noch bekommen. Aber zuerst das schon mal vorweg. Formlose Masse, völlige Unordnung, völliges Chaos. Gottes gewaltige, ordnende Hand war noch nicht über diese Erde gekommen. Da war noch keine Ordnung, denn alles, was Gott schafft, was er schafft, sag mal, ja, alles, was Gott schafft oder was er schuf, das hat eine göttliche Ordnung. Seit dem Sündenfall haben wir unsere geistliche Ordnung verloren. Da ist Chaos in unserem Leben, in unserem inneren Menschen. Seit dem Sündenfall. Der natürliche Mensch, er leidet unter diesem Chaos, auch wenn er es nicht weiß, auch wenn es ihm nicht bewusst ist. Diese göttliche Ordnung ist auch dem Volk Israel verloren gegangen, weil sie Gott untreu geworden sind, weil sie immer wieder sich abgewandt haben. Sehr interessant ist das, was Jeremia hier sagt in Kapitel 4. Er redet über Juda und er sieht dieses am Boden liegende Volk Gottes, dieses geistlich am Boden liegende Volk. Und dann hat Jeremia eine Vision und er sagt Folgendes. Ich lese mal das ganze Zitat, hier haben wir einen Ausschnitt, weil ich das nicht alles auf die Seite gekriegt habe. Wahrlich, mein Volk ist töricht. Sie kennen mich nicht, närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Und jetzt kommt diese Vision. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Keine göttliche Ordnung, das ist Chaos. Er sah dieses Bild für das Volk Israel, die Erde war wüst und leer. Christian Wegert von der Arche hat mal Folgendes gesagt, ich zitiere: Die Bibel betont immer wieder, dass Gottes Gericht über Menschen, die sich seinem Wort entziehen, die Umkehrung der Schöpfung mit sich bringt. Gottes Gericht bedeutet, dass der geordnete, lichte, helle Zustand sich rückwärts entwickelt zu Unordnung und Finsternis. Schöpfung entwickelt sich rückwärts. Das heißt, Kosmos, das ist Schöpfung, das ist göttliche Ordnung, entwickelt sich rückwärts zum Chaos, und zwar für alle Menschen, die sich Gottes Wort entziehen, die Gott fern sind, die von ihm zurücktreten, die sich von ihm entfernen und entfremden. Dann wird aus dem ursprünglichen Kosmos wieder Chaos, wieder Unordnung. Der Paulus sagt im Epheserbrief, ihr wart einst Finsternis. Er hätte genauso gut sagen können, ihr wart einst Chaos. Ihr wart einst Unordnung. Unser innerer Mensch ist auch durch Chaos und Unordnung gekennzeichnet. Der innere Mensch des natürlichen Menschen, des Menschen, der sich vom Wort Gottes entfernt, von seiner Wahrheit entfernt, ihn nicht mehr sucht, ihn nicht mehr zum Ziel hat. Und wir gehen jetzt mal kurz ins Neue Testament und da sehen wir Folgendes. Da heißt es im Jakobus Kapitel 3, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung, da ist Chaos. Wo ein Mensch sich um sich selber dreht, um seine Wünsche, um seine Begierden, um seine Interessen und immer nur sich um sich selbst dreht, da verliert er die Orientierung, da wird sein innerer Mensch zum Chaos. Es ist interessant, was der 1. Korinther 14 dazu auch sagt. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, des Chaos, des Tohuwabohu, sondern des Friedens. Interessant, wie dieses Wort Frieden als Gegensatz dargestellt wird zu Chaos, zu Unordnung. Ja, es ist der Friede Gottes, der hier gemeint ist. Den Frieden Gottes kannst du haben, den kann ich haben, den können wir haben. Es ist ein Friede mit Gott. Versöhnung mit ihm, trotz aller Stürme, die um mich herum sind oder auch in mir sind. Ein Friede mit Gott und ein Friede, der auch auf andere Menschen ausstrahlt, soweit es an mir liegt und an Gott natürlich. Und ein Friede mit mir selbst, weil Gott in mir das Chaos wenden kann. Friede mit mir selbst bedeutet, ich ruhe in Gott. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin, weil Gott mich annimmt, weil er mich liebt, weil er zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Dann kann ich ruhen in ihm. Dann ist da nicht mehr Chaos, dann ist da nicht mehr Unordnung, sondern Friede. Und dann kann auch von außen ruhig mal ein Sturm kommen. Der haut mich oft genug um, das bekenne ich hier. Aber Gott kann es wieder richten. Wir sind eigentlich geistlich gesehen als natürliche Menschen wüst und leer. Tohuwabohu. Und deshalb versuchen wir, und deshalb versucht der Mensch, diese Wüste krampfhaft zum Blühen zu bringen. Diese Leere, dieses Vakuum krampfhaft zu füllen. Weil er nämlich auf Gott hin geschaffen ist. Er ist ja für Gott geschaffen. Das ist ja sein Ziel. Gemeinschaft mit Gott ist ja sein Ziel. Und der will dahin. Das ist wie wenn du einen Magneten nimmst, da ist ein Häufchen von Eisenspänen, das liegt da so chaotisch übereinander. Wenn der Magnet dann nah genug rankommt, dann richten die sich nach dem Magneten aus. Wenn da Gott zu weit weg ist, dann bleibt das Chaos, liebe Freunde. Wenn sein Wort zu weit weg ist, dann bleibt das Chaos. Wenn du aber dich dem Wort näherst und Gott näherst, dann richtet sie sich danach aus. Dann kommt wieder Friede. Deshalb hat der Mensch diese Sehnsucht, Ebo sprach gerade davon, danke für diese Vorlage. Die Sehnsucht des Menschen, sie ist bei jedem. Jeder Mensch versucht, diese Leere zu füllen und diese Wüste irgendwie fruchtbar zu machen. Aber es klappt nicht. Wir greifen dabei nach allem, was wir zu fassen kriegen. Nach dem, was uns wünschenswert erscheint, was uns sinnvoll erscheint, was uns begehrenswert erscheint, wonach wir gelüsten, was wir haben wollen und denken, wow, jetzt sind wir erfüllt. Pustekuchen, wir werden dann merken, dass es nicht trägt, um ein modernes Wort zu benutzen, dass es nicht nachhaltig ist. Nur Gottes, Dankeschön, nur Gottes Geist schafft Nachhaltiges, Ordnung Gottes. Er kann diese Leere allein füllen. Wir wissen das, es ist ein Klischee, aber ich nehme es trotzdem. Menschen, die sich mit diese Leere mit Geld oder mit Wohlstand füllen wollen, das dürfen sie gerne machen, das gönnt ihnen Gott. Und sie denken aber, wenn sie denken, dass sie dadurch Erfüllung kriegen, dass sie dadurch diese Leere, diese Sehnsucht ausfüllen können, dann täuschen sie sich, denn haben sie erreicht, was sie möchten, dann möchten sie noch mehr. Oder sie sind doch nicht glücklich. Darin drückt sich diese Sehnsucht aus, die mich auf Gott hinführt, auf die Gemeinschaft mit ihm. Liebe Freunde, heute ist Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf Menschen ausgeschüttet worden von Gott, die Jesus Christus trauen und ihm vertrauen. Lasst euch neu ausrichten. Lassen wir uns neu ausrichten von dem Chaos, von dem Chaos zum Kosmos. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So, er ist ein interessantes hebräisches Wort. Ruach, spreche ich das richtig aus? Wer kann hier Hebräisch? Ja? Ruach, das heißt, hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt einmal der Wind, der Luftzug. Ja, das ist erstmal ganz konkret physikalisch gemeint. Da war ein Wind über den Wassern. Ja? Die Schreiber der Bibel verbanden mit dem Wind etwas Geheimnisvolles. Denn sie wussten nicht, woher er kam und wohin er ging. Naja, dank der Meteorologie wissen wir es heute, ja, ungefähr zumindest. Aber sie wussten nicht, woher er kam. Es war eine geheimnisvolle Kraft Gottes. Eine unsichtbare Kraft Gottes. Und sie bezeichneten deshalb den Heiligen Geist mit Ruach, Wind, Luftzug. Und jetzt wird es interessant, das wird auch bei dem Pfingstereignis deutlich. Wir haben es in der Lesung gehört. Da ist der Wind und Luftzug und da ist der Vers. Und es entstand plötzlich ein Brausen, plötzlich vom Himmel her, ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es war kein Wind, es war wie ein Wind, aber es war ein Brausen. Es war zu hören. Da war etwas Akustisches zu hören. Gottes Wirken und unsichtbare und mysteriöse Kraft ging damit einher. Interessant auch im Gespräch, das Jesus mit Nikodemus führt, wo ja Jesus zu Nikodemus sagt, du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Da machte Jesus einen Vergleich. Es ist bei Jesus ein Bild, aber trotzdem ist dieser Vergleich interessant. Da heißt es nämlich, der Wind weht, wo er will, sagt Jesus, und du hörst sein Sausen. Für manche manchmal unhörbar, für mich selbst, wenn Gott an mir wirkt, durch seinen Geist hörbar. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das Interessante hier ist, dass für Geist und für Wind dasselbe griechische Wort Pneuma steht. Ja? Geist und Wind. Die zweite Bedeutung, die das Wort hier hat, ist Odem und Atem. Odem und Atem. Das ist die schöpferische Kraft Gottes. Die lebensspendende schöpferische Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die neues Leben schafft. Die Kraft Gottes, die etwas Neues schafft. Wie im 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Blies den Odem des Lebens in seine Nase. Er schafft Leben. Der Mensch war Staub, Chaos, Unordnung. Und dann kam der Geist Gottes, der Odem Gottes, der Atem Gottes und hauchte Leben in diese Staub. Und dann haben wir in der Lesung Hesekiel 37 gehört. Hier nur ein kleiner Auszug. Ich lese aber noch mal ein paar Verse mehr. Ebo hat es schon in der Lesung vorgetragen. Da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, du Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf. Entschuldigung, es ist falsch. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Das sind die toten, verdorrten Gebeine, die da Hesekiel in einer Vision sieht. Es geht um die Wiederherstellung des Staates, des Volkes Israel im Kontext. Er hat hier eine Vision und sieht verdorrte, tote Gebeine. Und dann spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Das zeigt die lebenschaffende Kraft des Geistes, die aus totem, geistlich totem, verdörrten, chaotischem Leben neues Leben machen kann. Der Atem Gottes. Als Jesus gestorben war und die Jünger saßen zusammen, verbarrikadiert, in Furcht, man könnte sie verfolgen oder ihnen könnte das Gleiche passieren wie Jesus auch. Da kam nach der Auferstehung Jesus unter sie, trat zu ihnen und sprach, Johannes 20, 21, Friede sei mit euch. Erinnert ihr euch? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Sie waren in einem innerlichen Chaos, in einer innerlichen Unordnung, in einer Unordnung des inneren Menschen, in der Furcht, wo sie da saßen. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, Friede sei mit euch, Ordnung Gottes sei mit euch. Unordnung verschwinde. Und dann redet Jesus weiter, gleich wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Er blies seinen Atem, seinen göttlichen Atem auf sie, in sie. Den Ruach, Pneuma. Damit sie innerlich Kraft empfingen. Pneuma und Ruach, der Atem Gottes, macht immer etwas Neues. Und er nimmt es nicht aus dem Menschen. Er nimmt es nicht vom Menschlichen. Er nimmt es vom Göttlichen. Es ist göttlich. Er schafft etwas göttlich Neues. Etwas, was bleibt. Etwas, was lebt. Etwas, was bis in die Ewigkeit bleibt. Eine Kraft, die nicht von uns ist. Eine Kraft, die von Gott ist. Nehmt Heiligen Geist, er hauchte sie an. Sein Odem, sein Atem, das war der Atem Gottes. Der Heilige Geist, der hier am Anfang der Schrift über den Wassern schwebte. Und dann bekamen sie Kraft und Vollmacht, das Evangelium Christi zu verkündigen. Jetzt kommen wir zu dem anderen. Dann heißt es interessanterweise, er schwebte über den Wassern. Ja, da stellen wir uns dann vor, ja, Gott schwebt da so, da ruht er sich mal aus. Ja. Nee, das Ausruhen kam ja später, das wisst ihr, ne? Ja. Der schwebte, das ist nicht so wie jemand, der in der Hängematte liegt. Der schwebt auch, aber nicht so wie hier. Oder jemand, der auf der Luftmatratze auf dem Wasser liegt, schwebt irgendwie auch, ja, auf dem Wasser, auf der Luftmatratze. Das ist nicht gemeint. Wenn man hier dieses Schweben vom Hebräischen und Griechischen her in der Wortbedeutung analysiert, dann bedeutet das genau das, was ihr da auf der Folie seht. Erste Bedeutung, er brütete. Im Englischen steht das auch so. And the spirit was brooding over the water. er brütete etwas aus. Und dieses Wort brüten, das gibt es auch im Weltlichen, wo der Adler seine Flügel schützend über seine Jungen hält oder wo der Vogel seine Schwingen über den auszubrütenden Eiern hält und ausbreitet. Das ist ein lebensschaffendes Handeln und ein beschützendes und schützendes gleichzeitig. Wenn der Heilige Geist etwas Neues schafft, wenn der Heilige Geist Leben schafft, dann bewahrt er es auch, dann behütet er es auch, damit es ins ewige Leben fließt, damit es bei dir bleibt. Im Aramäischen, das hier das zweite, er lag über den Wassern, um zu beleben, das ist die aramäische Übersetzung von schweben. Er lag über den Wassern, um aus dem Chaos Kosmos zu machen, um zu beleben. Das ist was ganz Aktives. Der Heilige Geist handelt. Der liegt da nicht einfach nur. Ich möchte noch kurz über auf dieses Wort Wasser. Ah, nein, ein anderes, was ich noch interessant fand. Einen ähnlichen Vorgang beschreibt Lukas 1,35. Maria empfängt die Verheißung, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Und da heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ja? Wird über dir schweben, ja? Um wirklich wahres Leben hervorzubringen in Perfektion. Das war Jesus. Wahres Leben in Perfektion. Jesus ist das Leben. Wer ihn hat, der hat wahres Leben. Ja, noch ein Wort zu dem Wasser. Das Wasser wird ja versinnbildlicht in vielerlei Weise, aber es heißt auch Unglück. Es heißt auch Katastrophe, es ist auch etwas Zerstörerisches, es heißt auch Gericht Gottes, wie das bei der Sintflut der Fall war. Wenn Gott seinen Geist schickt, der über den Wassern schwebt, dann kommt der Geist, um das Unglück zu wenden und daraus Glück zu machen, um das Gericht zu wenden, um daraus Gnade zu machen, um die Unordnung zu wenden und daraus Ordnung zu machen. Das ist das Wirken des Geistes. Er will Kosmos schaffen. Und wisst ihr was, jetzt kommen wir zu der ursprünglichen Bedeutung, hebräischen Bedeutung, oder nee, Quatsch, griechischen Bedeutung von Kosmos. Das heißt nämlich Schönheit, Reinheit, Ordnung. Das ist die Bedeutung von Kosmos. Schönheit, Reinheit, Ordnung, und zwar göttliche Schönheit, die Schönheit des Wesens Gottes. Die Reinheit des Wesens Gottes. Liebe Freunde, das schenkt er uns durch den Heiligen Geist. Die Schönheit des Wesens Gottes, die Reinheit des Wesens Gottes, die bläst er in uns hinein. Er gibt uns seinen Odem. Das feiern wir an Pfingsten. Ja, die Gegenwart des Heiligen Geistes, sie hält uns davon ab, zum Chaos zurückzukehren. Wir bewegen uns ja oft wieder in Richtung Chaos, solange wir auf dieser Welt sind, das wissen wir alle. Aber Gott kann dich immer wieder, er ist ständig an der Arbeit mit seinem Heiligen Geist, er schwebt ständig über den Wassern, über deinen Wassern. Und will Chaos zurückführen in Kosmos, in Schönheit Gottes, in Reinheit Gottes. Das tut er, ja, er allein. Jetzt haben wir noch am Schluss den neutestamentlichen Bezug zu all dem, was wir gesagt haben. Wir haben ja schon Verse aus dem Neuen Testament gesehen und zitiert, aber jetzt noch mal ein bisschen explizit. Ich sehe zwei Aspekte, oder sagen wir mal, zwei Aspekte hat Gott mir aufs Herz gelegt. Der erste Aspekt bezieht sich auf unser Leben hier und heute auf der Erde, bis Jesus wiederkommt. Der zweite Aspekt bezieht sich auf unsere Zukunft, auf das ewige Leben. Der erste Aspekt. Es ist so, wir müssen überlegen, der Heilige Geist repariert nicht. Zumindest repariert er nicht auf Dauer, manchmal repariert er auch. Wenn ihr an die Auferweckung des Lazarus denkt, so, ja, der arme Lazarus muss ja wieder sterben. Ja, da kommt das Chaos wieder. Er muss ja wieder sterben. Aber auf lange Sicht, nachhaltig gedacht, der Heilige Geist repariert nicht, er macht neu. Und genau das ist der erste Punkt. Wir alle aber werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, vom Ruach des Herrn, vom Pneuma des Herrn, von dem Geist, der hier über den Wassern, über dem Chaos schwebt. Wir werden alle verwandelt in dasselbe Bild. Wenn Gott seinen Geist mir schenkt, durch den Glauben an Jesus Christus, und nur so schenkt er den Geist. Nur durch den Glauben an Christus schenkt er den Geist. Wenn er ihn mir schenkt, uns schenkt, dann will er mein verdrehtes, mein verkehrtes, mein gestörtes, mein in die Irre gegangenes Denken und Fühlen und Reden neu ordnen. Ordnung schaffen, Kosmos schaffen, Schönheit des Redens und Denkens. Im göttlichen Sinne. Schönheit des Redens und Denkens. Er kann mein inneres, seelisch-psychisches Chaos neu ordnen. Das kann der Heilige Geist. Der Marcel Weinand hat ja letzte Woche gepredigt. Und der Marcel Weinand, ja, hat sehr gut gepredigt, fand ich ganz wunderbar, hat in unserem Hauskreis mal eine Geschichte erzählt. Ich verkürze die jetzt ein bisschen. Und es ist eine wahre Geschichte. Da war ein Evangelist, der ging von Tür zu Tür. Eigentlich ganz interessant, was der machte. Der klingelte oder klopfte, je nachdem. Dann wurde ihm geöffnet und er fragte, haben Sie eine Bibel? Und wenn derjenige dann sagte, nein, habe ich nicht, ich schenke Ihnen eine. Das ist typisch Gideon, ja? Ich schenke Ihnen eine. Wenn er sagte, ich habe eine Bibel, dann sagt er, schlagen Sie sie doch auf. Dann ging er rein. Eines Tages tat er das bei einem älteren Herrn, glaube ich, was. Dieser Evangelist war, glaube ich, mal Oberst oder Militär oder was weiß ich. Der hatte so ein bisschen befehlshaften Ton an sich. Und dann sagte er zu dem alten Mann, hat er das Buch? Er meinte die Bibel. Ja, dann nehme er das Buch. Dann schlage er das Buch auf. Der ältere Herr schlug das Buch auf. Er lese. Und dann fing der ältere Herr an zu lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und die Finsternis lag auf der Tiefe. Gut, sagte der Evangelist, lasst uns beten. Und dann betete der Evangelist und ging wieder. Am nächsten Tag kam der Evangelist wieder. Hat er das Buch noch? Ja, dann schlage er das Buch auf. Ja, schlug er das Buch wieder auf. Er möge lesen. Und er las, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde aber war wüst und leer. Stopp. Lasst uns beten. Und er betete und ging wieder. Am dritten Tag, eine wahre Geschichte, ja? Am dritten Tag kam er wieder. Und da saß der ältere Herr und hatte das Buch schon aufgeschlagen. Wie schön. Er hat das Buch schon aufgeschlagen. Ja, dann lese er mal. Ja. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde aber war wüst und leer. Dann machte der ältere Herr eine Pause und sagte, wissen Sie, in mir ist auch alles wüst und leer. Was eine Erkenntnis, welch ein Reichtum Gottes braucht man, um so etwas über sich selbst zu sagen. in mir ist auch alles wüst und leer. Und dann sagte der Evangelist, ja, aber Jesus kann Ordnung schaffen. Ich lese mal dazu das Gebet eines mittelalterlichen Mönches. Der hat dazu Folgendes gebetet. Ich werde mir bewusst, o Herr, dass die Welt meines eigenen Geistes öde und leer und ohne Ordnung ist und dass Dunkelheit über und in der Tiefe meiner Seele liegt. Es ist ein Zustand der Konfusion, ein erschreckendes, dunkles Chaos, das seinen Ursprung und sein Ziel nicht kennt. Aber aus jener Abgrundtiefe schreie ich zu dir, Herr, und bitte dich, auch aus mir, aus meinem inneren Menschen, eine neue Erde und einen neuen Himmel zu machen. Das war das Gebet. Und das ist es genau, was Gott tut. Er schafft Neues. Er lässt die Wüste erblühen. Er füllt die Öde. Er macht neu. Jetzt kommt der zweite Aspekt. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn wir sterben, das passiert mit unserem Körper Folgendes. Aus Kosmos wird Chaos. Unser menschlicher Leib ist ja nicht mehr ganz Kosmos. Ja? Wir sind ja schon ein wenig gestört. Ja? Aber da ist noch viel Kosmos. Sonst könnten wir nicht leben. Ja? Aus dem, was da Kosmos ist, das wird Chaos. Das fällt wieder zu Staub. Das zerfällt in einen Zustand, wie er vor der Schöpfung war. Aber jetzt kommt der Ruach Gottes, der Heilige Geist Gottes und schafft wieder Kosmos. Er schafft aus Verwestem und Abgebauten und Mineralisierten wieder Neues, Unvergängliches, Ewiges. Das geht nicht mehr weg. Da bleibt Kosmos. Der wird nie mehr zerstört. Das ist hier gemeint. Wenn der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen wird, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Da passiert genau das. Liebe Gemeinde, wir dürfen heute feiern, dass Gott aus der Unordnung unseres inneren Menschen, aus dem Chaos unseres inneren Menschen, Ordnung und Kosmos, Schönheit und Reinheit Gottes macht und damit Frieden herstellt. Denn wo der Gott der Ordnung ist, da ist auch der Gott des Friedens. Friedens mit ihm, Frieden, soweit es an uns liegt, mit den Menschen und Frieden mit mir selbst. Das ist eine wunderbare Pfingstbotschaft, so finde ich. Und es ist Anlass für unser Lobpreis Gottes und für unser Feiern heute. Amen.